Internationale Raumstation, die ISS, ist das größte von Menschen erbaute künstliche Objekt im Erdorbit. Sie umkreist unseren blauen Heimatplaneten in einer Höhe von 400 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern pro Stunde. Das sind 7,6 Kilometer in der Sekunde. Seit November des Jahres 2000 ist sie permanent von Astronautinnen und Astronauten aus verschiedenen Ländern bewohnt. Ein Land aber fällt durch eine Besonderheit auf. Deutschland schickte bisher ausschließlich Männer auf unseren Außenposten im All. Um diesen Zustand zu ändern und die erste deutsche Frau ins All zu schicken, formierte sich die Initiative Die Astronautin. Das Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, eine der zwei Finalistinnen eines langen Auswahlverfahrens auf eine unabhängige Forschungsmission zur ISS zu schicken. Eine der beiden Finalistinnen, Susanne Randall, ist heute in meiner Sendung zu Gast. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nicolas Seemack. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes. Dr. Susanne Randall ist Astrophysikerin und arbeitet als Forscherin bei der ESO, dem European Southern Observatory in Garching bei München. Dort habe ich sie vor kurzem besucht und war ziemlich beeindruckt von der Atmosphäre vor Ort. Im Gebäude der ESO fühlt man sich selbst ein wenig wie auf einer Raumstation. Das Gebäude verfügt über ein angeschlossenes Planetarium und Besucherzentrum und ist für Raumfahrt- und Weltrauminteressierte definitiv ein sehr inspirierender Ort. Zu Beginn habe ich Susanne Randall gefragt, ob ich sie, da sie ja bereits vor einiger Zeit mit dem Astronautinnentraining begonnen hat, nun eigentlich schon als Astronautin bezeichnen darf.
Also wir bezeichnen uns jetzt im Moment als Astronautin-Trainees. Astronaut wird man tatsächlich erst, wenn man im Weltraum war. Da gilt eine Untergrenze von 100 Kilometern. Also wenn man über 100 Kilometer von der Erdoberfläche wegkommt, dann kann man sich als Astronaut bezeichnen, dann war man im Weltraum. Also das war ich jetzt noch nicht, deswegen sage ich Astronautin-Trainee.
Okay. Und wann kam denn das erste Mal, ich meine, die Frage kam wahrscheinlich schon tausendmal in tausend Interviews, aber man hat doch sicher irgendwann das erste Mal, erinnert man sich so daran, welchem Alter man es erstmal davon geträumt hat, zu den Sternen zu reisen, ist vielleicht übertrieben, aber ins Weltall oder im Weltraum zu fahren.
Ja, das war, also ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr daran, wann das genau war. Das war schon immer mein Traum, soweit ich denken kann. Mich hat der Weltraum immer schon fasziniert. Ich habe als 2-3-Jährige immer schon den Mond total fasziniert angestarrt, erzählen mir meine Eltern. Das ging dann weiter. So mit 8, 9 habe ich dann im Kölner Stadtanzeiger damals, ich komme ja aus Köln, so ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen vom Phobos. Das ist ein Mond vom Mars. Und das war ein ganz, ganz schlechtes Schwarz-Weiß-Foto, mega schlechte Qualität. Also heutzutage würde man da überhaupt nichts Besonderes dran finden. Aber für mich war es das erste Mal, dass ich wirklich verstanden habe, okay, es gibt etwas außerhalb von all dem, was ich kenne, von diesem Planeten. Und man kann sogar hinfahren. Diese Raumsonde, die ist ja wirklich hingefahren zum Phobos. Und das war für mich so eine Erleuchtung irgendwo, dass ich gedacht habe, ach, das ist so toll, da will ich auch hin. Und dann wollte ich zum Phobos und oder generell auch in den Weltraum einfach.
Und gab es auch popkulturelle Geschichten, also Serien, Filme, Bücher oder war das gar nicht so ein Ding? War es gleich eher so diese wissenschaftliche Ebene?
Ich habe wissenschaftlich überhaupt nicht. Also das mit der Wissenschaft kam sehr, sehr viel später. Ja,
ich meine auf Basis von was ist was Büchern oder sowas, keine Ahnung.
Ja, als Kind war es, also bei mir vor allem dieser Explorationsgedanke. Das war immer dieses weit weg. Ich wollte auch mal Piratin werden. Ich wollte halt immer nach Amerika. Ich wollte mit dem Schiff fahren, fremde Welten entdecken. Das war eher so dieser Gedanke als der Wissenschaftsgedanke, der mich als Kind angetrieben hat.
Also Abenteuer.
Genau, Abenteuer, das war es eigentlich. Und klar, ich habe jetzt Star Trek und so auch mal geguckt, aber jetzt nicht besonders intensiv. Also ich denke, wie jede andere Jugendliche auch. Ich habe mal ein paar Folgen mitgenommen. Klar, ich habe mal die Filme gesehen, aber das war es auch.
War denn die berufliche Ausrichtung, also war das gleich so eine Ausrichtung? War das gleich so ein Ding, ich mache was, was das eventuell ermöglicht? Oder zieht sich das wirklich wie so ein roter Faden durch? Weil es ist ja Astronomie geworden.
Also insofern ist es ist ja, Astronomie geworden. Ja. Und also roter Faden würde ich nicht sagen, vielleicht eher so eine gestrichelte Linie mit einigen Unterbrechungen. Also ich fand einfach immer das Weltall toll. Und ich wollte Astronautin werden, ich wollte mir aber auch die Sterne angucken. Also ich wollte einfach alles übers Weltall wissen. Und das ist vielleicht der rote Faden bei mir eher. Also in der Jugend habe ich dann jedem erzählt, oh, ich werde die erste Frau auf dem Mars. Das habe ich wirklich jedem gesagt, der es hören wollte oder auch nicht. Und irgendwann haben mir dann alle gesagt, ja, ja, du spinnst und hier und werd mal realistisch. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Karrierezweig, worauf man hinarbeiten kann, Astronautin zu werden. Dann mache ich halt jetzt die Astronomie, weil das interessiert mich ja auch und das kann man studieren. Das ist so ein anständiger Beruf, den man auch lernen kann. Dann mache ich halt das.
Aber der ist nicht so abenteuerlich im Sinne vom Praktischen, oder? Also
tatsächlich eigentlich schon. Okay. Was mich halt immer gereizt hat, war das Reisen. Also unbekannte Welten, unbekannte Länder, unbekannte Orte entdecken. Und ein Riesenvorteil für mich bei dem Astronomiestudium war, dass wir auch viel gereist sind. Also die Observatorien sind ja oft an exotischen Orten. Da ist das Wetter immer schön. Deswegen stehen da auch die Teleskope. Das heißt, ich war schon in der Bachelor- und Masterzeit war ich auch schon in Südafrika zum Beispiel an einer Sternwarte. Mhm. Also war das schon irgendwo auch dieser Abenteuergedanke, dass ich dank der Astronomie und dank dieser Wissenschaft dann auch reisen kann und an ungewöhnliche, spannende Orte komme.
Man muss dir dazu sagen, du hast in London studiert, ne? Mhm. Und Astronomie eben nicht wie hier in Deutschland erstmal Physik und ganz,
genau.
Man ist da, glaube ich, schneller in der Praxis auch mal drin.
Genau.
Oder?
Und das war für mich der Hauptgrund, ja. Nach England ja. zu gehen. Mhm. Genau, ich hätte hier halt einfach erstmal Physik studieren müssen, hätte mich dann irgendwann spezialisieren können. Und ich war am University College London, also in London, die hatten da direkt auch eine Sternwarte. Also wir waren in der ersten Woche direkt schon an der Sternwarte und hatten da auch praktische Module. Und natürlich haben wir auch die ganze Theorie, die ganze Physik und Mathematik auch natürlich lernen müssen. Aber für mich war dann immer dieser Antrieb, dass wir dann einmal in der Woche in die Sternwarte fahren und das dann auch alles umsetzen praktisch und uns auch den Himmel anschauen.
Wie waren da so die Durchmischung zwischen weiblich und männlich zu dem Zeitpunkt, also gleich in dem Studium?
Ja, da war es so, es ging eigentlich. Ich würde sagen, wir waren 20-30% Frauen in der Physikabteilung. Also wir hatten viele Kurse natürlich auch einfach mit den Physikstudenten gemeinsam. Da waren weniger Mädels, das ist mir dann auch aufgefallen. Aber es waren schon genug dabei, dass ich mich jetzt nicht irgendwie alleine gefühlt habe oder als Exotin gefühlt habe oder so. Das war eigentlich sehr, sehr angenehm.
Mhm. Jetzt müssen wir natürlich einen großen Sprung machen. Ich komme dann später nochmal so ein bisschen auf die Ausbildung. Wann war dieser erste Moment, wo du gemerkt hast, hey, das ist vielleicht echt eine Option, dass ich da mal hochkomme? Also für
mit der Astronautensache?
Ja.
Ich würde sagen, das war, als ich dann unter den 6 Finalistinnen war, vor einem Jahr.
Ja, aber das ist ja schon, dann bist du ja schon eine Finalistin. Aber es gab doch sicher so einen Tag oder so einen, vielleicht nicht einen Tag, aber so einen Moment, wo du dachtest, hey, es gibt da jetzt wirklich die Möglichkeit, dass das vielleicht eine Option ist. Ich meine, selbst viele Astronomen oder Leute, die das gerne hätten, die kommen ja nicht mal in die Nähe wahrscheinlich, oder? Ist doch wohl so.
Nee, und Astronomie hat auch mit Raumfahrt null zu tun. Also wirklich gar nichts. Das ist auch jetzt nicht irgendwie eine Voraussetzung. Mhm. Alle sagen, du bist den Sternen ja schon ganz nah, dann macht das ja auch irgendwie Sinn. Das ist überhaupt nicht so. Also man kann eigentlich aus jeglicher Wissenschaft, Naturwissenschaft in diesen Astronauten-Trainee-Zweig hineingehen. Man muss da nicht unbedingt Astronomie gemacht haben.
Ja, aber was war der erste Schritt, der es dir ermöglicht hat, dass du überhaupt in die Nähe kommst und dass du jetzt da bist, wo du bist und dass es wirklich eine Option ist? Kannst du da sagen, was so die Weiche gestellt hat, wo du gesagt hast, so, das mache ich jetzt, weil dann gibt es vielleicht diese Option?
Nee, ich habe mein Leben eigentlich nicht darauf ausgelegt. Also es war immer im Hinterkopf ein bisschen, aber für mich war das einfach so unrealistisch die ganze Zeit hinüber, einfach weil die Chancen ja so gering sind. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte mich bei der ESA auch beworben, bei der letzten Ausschreibung 2008, 2009. Da haben sich dann irgendwie 10.000 Leute beworben. Ich bin dann auch in die erste Runde gekommen, was schon mal gut war. Bin dann aber leider nicht weitergekommen, weil ich mich auch nicht vorbereitet habe, muss man fairerweise dazu sagen. Sehr blöderweise habe ich mich nicht vorbereitet.
Warum?
Ich war einfach naiv. Ich war gerade in München angekommen. Ich war frisch verliebt. Da gab es irgendwie andere Sachen. Ich habe gedacht, entweder man kann die Tests oder man kann sie nicht. Das war so meine Einstellung da. Und dem war natürlich nicht so. Und dann bin ich gnadenlos durch diese ersten Tests durchgefallen.
Mhm. 10.000 Bewerber gab es da.
Ja, genau. Und die haben ungefähr 1.000 zu den ersten Tests eingeladen. Und am Ende haben sie dann 6 Astronauten ausgewählt, beziehungsweise jetzt wird Matthias Maurer ist ja nachnominiert worden. Okay. Der kommt ja auch aus diesem Kader.
Okay, und was waren das für Tests? Alles durch die Bank? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwie naturwissenschaftliche Sachen sind oder technische Dinge, aber was waren Sachen, die dich Gab es Dinge, die dich überrascht haben, die abgetestet wurden?
Ja, also beim ersten Mal auf jeden Fall. Klar, man musste halt Mathe, Physik, Basics eigentlich können, Kopfrechnen, was auch total unterschätzt wird, weil das mache ich jetzt in meinem Job nicht jeden Tag. Also ich habe ja einen Computer und Codes und Taschenrechner zur Not, also ich rechne eigentlich nichts im Kopf. Mhm. Kopfrechnen musste man relativ viel machen und dann einfach generelle kognitiven Tests wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, numerisches Denken. Also ein ganz besonders schlimmer Test für mich, das war räumliches Denken. Da musste man so einen Würfel sich vorstellen, also man muss sich das vorstellen. Und dann hat einer angesagt, okay, dieser Würfel hat oben ein Kreuz. Alle anderen Seiten sind einfach
leer,
genau. Ja. Und dann wird dieser Würfel rotiert und dann sagen die vor, zurück, zurück, links, rechts, rechts, vor, zurück, links. Und dann muss man sagen, genau, wo ist das Kreuz? Mhm. Und das wird auch nur also durch Kopfhörer angesagt.
Okay.
Das heißt, man muss das dann alles im Kopf sich vorstellen. Man hat natürlich keinen Würfel, wo man das dann irgendwie nachdenken
schnell.
Kann.
Du hast jetzt relativ schnell gesagt.
Ja. Okay. Also es fängt langsamer an, aber am Ende ist es dann wirklich so schnell, dass man, also ich zumindest nicht mehr mitkomme da. Ja.
Kann man sich eigentlich vorstellen, dass das sinnvoll ist wahrscheinlich im All, sowas potenziell zu können.
Ja, genau. Aber solche Tests kann man wahnsinnig gut trainieren. Und das war mir halt nicht klar. Ich habe gedacht, entweder man kann es, man hat es drauf oder man hat es halt nicht drauf.
Ah, ja, okay.
Und das kann man wahnsinnig gut trainieren. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei der zweiten Auswahl dann durch diese Tests gekommen bin. Ich wusste ja, was mich erwartet.
Ja.
Das waren sehr, sehr ähnliche Tests beim zweiten Mal. Und diesmal habe ich mich dann wirklich wochenlang akribisch darauf vorbereitet.
Und gibt es auch so Tests, die soziale Fähigkeiten irgendwie explorieren? Also, dass man halt feststellt, was ist das für ein Mensch? Also, das stelle ich mir jetzt total wichtig vor.
Das ist auch total wichtig. Mhm. Das ist dann die zweite Runde.
Mhm.
Also, wie gesagt, diese allererste Runde ist einfach nur ein Herausfiltern nach Hintergrund eigentlich, dass man naturwissenschaftlichen Hintergrund hat oder Pilot ist oder so. Dann kommen diese kognitiven Tests und dann die nächste Runde, wo ich dann bei der ESA-Auswahl nicht mehr dabei war, aber jetzt natürlich, das sind dann eher die psychologischen Tests, wo ein Interview geführt wird, da werden Teamwork-Aufgaben gelöst, da wird geschaut, wie interagiert man, wie arbeitet man mit Leuten zusammen an konkreten Problemen und so weiter.
Und wie man psychisch auf Stress reagiert wahrscheinlich
ja,
auch.
Ja, auch so eine Reaktionsfähigkeit und wie man dann psychisch darauf reagiert, wenn man unter Stress gesetzt wird.
Hattest du das Gefühl, dass da Mitbewerber gleich irgendwie so ein bisschen auch Probleme hatten? Also gab es dann wirklich Leute, die konkret an dieser sozialen Situation eigentlich offenbar so gescheitert sind, ohne jetzt Namen zu nennen? Aber jetzt, also ich meine, wenn es so eine Stresssituation ist, dann und da eigentlich so jeder halbwegs durchkommt, ist es ja dann wieder kein Kriterium. Also es muss ja schon extrem gewesen sein, oder nicht?
Also bei der Astronautin war es so, dass jedes Mal, also bei den ersten Tests wurde von 90 auf 30 runtergegangen, also da war dann Faktor 3, also jeder Dritte ist durchgekommen. Und bei den psychologischen Tests war es dann nochmal, da ging es runter auf 10. Also es ist jeder Dritte durch diese psychologischen Tests gekommen sozusagen. Die Stresstests wurden jetzt einzeln durchgeführt, das heißt, das kann ich nicht wirklich beurteilen, wie die anderen da reagiert haben. Aber ich kann sagen, also alle, die ich auch unter den Top 90 kennenlernen durfte, die ganzen Frauen, das waren alles ganz tolle Frauen. Also mit denen hätte ich mit eigentlich allen, mit denen ich gesprochen hätte, ich auch gerne 6 Monate auf der ISS verbracht.
Also man hat das Gefühl, das sind schon Persönlichkeiten, die dann auch daraus.
Okay. Ja, also das waren alles erstmal natürlich Frauen, die mitten im Leben standen, die natürlich wahnsinnige Kompetenzen haben auf ihrem Gebiet. Also da waren Ärztinnen dabei, Pilotinnen, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, alles bunt gemischt, aber die auch einfach nett waren. Also mit denen man auch einfach gern mal einen Kaffee trinken würde.
Was waren die Altersgrenze zur Bewerbung?
Bei der Bewerbung gab es keine offizielle Altersgrenze. Da wurde gesagt, zwischen 27 und 37 ist so das optimale Alter, um sich zu bewerben. Aber es gab da keine strikte Grenze.
Okay. Du hast jetzt schon das Stichwort gebracht, die Astronautin. Vielleicht können wir einfach mal, ich weiß es zwar ein bisschen, aber vielleicht muss man demjenigen, der hier zuhört, das mal erklären. Was ist denn das? Ja, das ist so ein Titel.
Ja, also die Astronautin ist eine Privatinitiative. Und dieser Initiative geht es darum, dass die erste deutsche Frau in den Weltraum kommen soll. Es ist unglaublich, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber wir hatten als Deutsche tatsächlich 12 Männer im Weltraum jetzt mit Matthias Maurer. Gut, der war noch nicht im Weltraum. Und noch keine einzige Frau. Und Deutschland ist da wirklich das komplette Schlusslicht. Also jede andere Nation, die irgendwie mehr als 1, 2 Astronauten gestellt hat, da war dann auch eine Frau dabei. Und dass das in Deutschland noch nicht so war, finde ich sehr schade und auch bedenklich als Zeichen, was wir jetzt der nächsten Generation auch setzen. Und da hat Claudia Kessler, die Initiatorin des Projektes, hat halt gesagt, hey, das müssen wir ändern. Und die hat dann eine Privatinitiative gegründet, die hat diese Auswahl ausgeschrieben, dann haben sich knapp 500 Frauen beworben und die hat dann den DLR, die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, dazu gewonnen, dass die diese Auswahl genauso machen wie die ESA-Astronauten. Mhm. Und dann haben wir halt jetzt zwei Astronautin-Trainees. Und die Idee ist, dass eine von uns beiden, es werden ja immer zwei trainiert, falls eine in der letzten Sekunde irgendwie ausfällt, dass eine von uns dann auf einer kurzen Mission 7 bis 10 Tage zur ISS fliegen wird, also zur Internationalen Raumstation.
Mhm. Und jetzt sind zwei übrig. Mhm. Du und eine Kollegin.
Genau.
Die heißt?
Insa Thiele Eich.
Ja, genau. Also die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, warum musste eigentlich überhaupt eine private Initiative gestartet werden? Also war das nicht schon irgendwann ein Punkt, dass das innerhalb dieser, weiß ich auch nicht, welche Community das ist, aber in dieser Form diskutiert wurde? Also wenn man merkt, 11-0 ist irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber ja. das Problem ist einfach, die ESA-Auswahlen sind sehr selten. Also die letzte war, wie gesagt, 2008, 2009. Mhm. Und da ja jetzt Matthias Maurer nachnominiert wurde, gehen wir einfach davon aus, wir wissen es nicht, aber wir gehen davon aus, dass die nächste Auswahl jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Jahre stattfinden wird.
Ja.
Sonst hätten sie ihn ja nicht nachnominiert. Und also ist es anscheinend der ESA oder dem DLR oder der deutschen Regierung nicht möglich, da proaktiv eine Frau auch aufzustellen. Also es ist so, dass sich bei der ESA-Auswahl wohl auch nur 16% Frauen überhaupt beworben haben. Mhm. Am Ende ist von den 6 Originalastronauten ist auch eine Frau dabei, die Italienerin Samantha Cristoforetti. Aber eine deutsche Frau hat es halt eben noch nicht geschafft. Und wir glauben, dass das jetzt aktiv mal gepusht werden muss.
Ja, man hätte sich ja auch irgendwie für eine Quote natürlich entscheiden können.
Ja, das macht die NASA zum Beispiel. Also die NASA, die haben jetzt inzwischen, natürlich, das war ja nicht immer so, aber inzwischen haben die wirklich, sagen die, dass die 50-50 wollen bei dem neuen Kader. Ja. Und die ESA hat das nicht. Die arbeiten auch mit viel kleineren Zahlen, muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Aber da haben wir halt gedacht, okay, das wird in vorhersehbarer Zeit nicht passieren, wenn wir nicht aktiv was machen.
Okay. Ist das irgendwie, also kann man so ein Projekt eigentlich in irgendeiner Form unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, ja eben, Sie können uns sehr, sehr gerne unterstützen, auf jeden Fall.
Ja.
Es ist so, dass wir nach Investoren suchen im Moment. Also wir brauchen geschätzte 50 Millionen Euro für den Flug. Das ist wahnsinnig teuer, jemanden da zur ISS zu schicken. Und Privatleute können sich sehr gerne beteiligen. Wir hatten am Anfang eine Crowdfunding-Kampagne, die ist jetzt abgelaufen, aber wir haben auf unserer Webseite www.dieastronautin.de haben wir ein Spendenformular. Also da kann sich jeder sehr, sehr gerne beteiligen. Und wir stehen immer zur Verfügung für Gespräche mit gerade Firmen, die vielleicht auch größere Summen investieren möchten. Also wir wissen natürlich, dass Privatpersonen werden jetzt keine 50 oder die meisten Leute werden keine 50 Millionen Euro einfach da hinlegen können. Mhm. Aber für Firmen ist das durchaus denkbar. Also wir sind im Moment auch im Gespräch mit einigen Firmen, aber wir sind immer sehr, sehr offen für Investitionsmöglichkeiten. Ich denke, wir können einiges bieten. Also wir haben zum ersten natürlich einfach diese wahnsinnige Medienreichweite. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in der Presse. Und
das ist ja ein tolles Thema.
Ja, also, ja eben. Also alle, die ich treffe, sagen, das ist so toll. Also das heißt, jeder Investor, der dann sich mit uns assoziieren würde, würde davon auf jeden Fall profitieren. Mhm. Und zum anderen möchten wir natürlich auch wissenschaftliche Experimente machen, wenn wir auf der ISS sind. Und da gibt es viel.
Das wollte ich gerade fragen. Genau. Es wird ja kein Touristenflug in dem Sinne.
Nein,
Also müsste man ja auch. Ja, genau.
Wir wollen viele Experimente machen.
Ja.
Zum einen natürlich am weiblichen Körper. Also da wären pharmazeutische Experimente wären denkbar. Zum anderen aber auch die Experimente, die auch so auf der ISS laufen, da ist sehr viel im Bereich Technologie, Metalllegierungen.
Also man muss das ja auch
solche Sachen.
Also man muss ja, man kann ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt das Geld und wir haben eine Ausgebildete und die fahren jetzt einfach hoch. Dann muss man sich ja wahrscheinlich auch verpflichten, dann irgendwas zu leisten.
So. Genau.
Also man kann ja nicht einfach das Geld auf den Tisch legen und sagen, ich bin ausgebildet, jetzt lass mich mal da hoch. Ja, also
wir wollen jetzt nicht nur Weltraumtourismus machen, sondern wir möchten dafür auch was leisten und vor allen Dingen auch im Bereich Education. Also Alex Gerst macht das ja schon sehr, sehr schön. Der funkt ja mit Schulen und nimmt die Maus mit ins All und was weiß ich. Und wir würden da auch einen verstärkten Fokus darauf legen, dass wir dann noch mehr im Bereich Education machen und natürlich vor allem, um Mädchen dann auch davon zu begeistern.
Okay, ja, wollte ich gerade anfragen. Genau, also ich habe meiner Nichte, die jetzt 18 ist, gerade noch eine Nachricht geschrieben und abgeschrieben, wo ich hinfahre und da war sie gleich Feuer und Flamme. Wie ist denn das? Also willst du auch ein Vorbild sein?
So, ja, also. Auf jeden Fall. Also ich sehe das jetzt als Riesenchance für mich, dass ich einfach zeigen kann, ihr könnt alles werden, was auch Männer werden können. Und also bei mir, ich sehe das so, ich war jetzt nie so die Mega-Überfliegerin. Also auch in der Schule, ich war ja unsportlich, eher dicklich. Ich hatte in Physik eine 4 bis zur 10. Klasse. Also ich war jetzt Mittel, also Durchschnitt, würde ich sagen, immer in der Schule. Und das Schönste, was mir an meiner Aufgabe jetzt halt gefällt, ist, wenn ich Schulmädchen sehe, 8., 9. Klasse, die sagen mir, oh, ich will so gern Astronomin werden oder Astronautin und ach, ich bin so schlecht in Mathe und Physik und ach, dann weiß ich nicht und soll ich dranbleiben oder oh, es ist, ich kann nicht das, weiß ich nicht. Und dann sage ich denen, hey, hört zu, wenn ihr dranbleibt, natürlich muss man dann irgendwann arbeiten daran, aber bleibt dran und warum sollte es nichts werden? Also nur, weil du jetzt in der 8. Klasse 4 stehst in Physik, heißt das nicht, dass du das nicht kannst. Das ist auch oft, weil der Lehrer, weil das irgendwie nicht passt.
Ja, also, oder weil man vielleicht auch, also ich meine, ich kenne das selbst, wenn ich auf was Lust habe oder ein Ziel habe, dann mache ich Sachen einfach viel eher als so ein abstraktes Auswendiglernen, was dann nicht reizt. Und in dem Alter ist das ja sowieso nochmal eine andere Sache, hat man vielleicht andere Sachen im Kopf auch.
Ja.
Wie stehen denn jetzt ganz konkret mal überrissen die Chancen, dass das klappt? Also wir haben einmal die Finanzierung und was noch?
Ja, also im Moment ist unsere Baustelle wirklich die Finanzierung. Also uns fehlt ein Großteil der 50 Millionen.
Wann muss das zusammen sein?
Wir haben jetzt keine wirkliche Deadline. Also dadurch, dass wir sowohl Insa als auch ich das in Teilzeit machen, haben wir jetzt keinen riesigen Druck. Das muss bis zu dem Datum stehen, sonst fällt alles aus. Aber natürlich werden wir irgendwann, also wir haben jetzt gesagt, gegen Ende 2019 werden wir dann mal schauen, wie es aussieht und wie weit wir mit der Finanzierung gekommen sind und dann nochmal überlegen, wie oder ob wir jetzt dann weitermachen. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir bis dahin einige Sponsoren oder Investoren an Land ziehen werden. Und ich denke, wenn die ersten Investoren kommen, wenn wir die erste Million zusammen haben,
so ein Dominoeffekt
genau,
und alle springen
dann wird
auf.
Das auf jeden Fall funktionieren. Ja. Also die erste Million ist auf jeden Fall die schwierigste.
Okay. Und wenn die Finanzierung steht, dann steht auch fest, dass eine mitfliegt? Oder woran hängt das? Das ist das Ding. Dann fliegt eine von euch beiden mit.
Ja, also wir sind in Gesprächen im Moment. Wir bauen ja keine eigene Rakete, sondern wir fliegen bei jemandem mit.
Ja.
Und im Moment sind wir in Gesprächen. Also wir haben von den Russen ein Angebot, die sind im Moment sehr, sehr teuer, weil die ein Monopol haben. Die sind ja im Moment die einzigen, die Menschen zur ISS fliegen. Das heißt, die sind sehr, sehr teuer. Aber es kommen jetzt hoffentlich Ende des Jahres, das ist zumindest so angesagt, SpaceX und Boeing mit dem Starliner, die amerikanische Flüge dann auch bemannt zur ISS anbieten werden. Und wir waren jetzt im Mai in den USA, haben mit beiden Anbietern geredet. Wir haben von denen jetzt auch schon Angebote. Und im Moment liegt es dann daran, dass wir halt das nötige Geld dann auf den Tisch legen müssen. Aber die haben beide Interesse bekundet, mit uns dann da zu fliegen.
Und eine Kooperation mit der NASA, ist das nicht denkbar? Oder?
Ja, die NASA, die fliegt im Moment ja selber nicht. Also im Moment sind die Russen die einzigen, die fliegen. Die NASA hat jetzt einen Vertrag mit SpaceX und mit Boeing. Aber diese beiden Firmen haben dann das Recht bekommen, einzelne Sitze selber zu verkaufen an externe Kunden. Okay. Und das wären dann wir.
Ah ja, wunderbar. Ja. Okay, und potenziell geht's dann wann frühestens los?
Also wir hatten am Anfang 2020 angesetzt. Das wird jetzt langsam ein bisschen knapp. Das heißt, im Moment sind wir so zwischen 2020 und 2022. Das wäre so der ideale Zeitraum für uns. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt die ersten Testflüge von SpaceX und Boeing laufen. Okay. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres haben wir beide gesagt, dass sie die ersten bemannten Testflüge starten wollen. Und dann warten wir jetzt erstmal sehr gespannt ab.
Nein, ein Auto haben sie ja schon hochgeschickt. Ja, also.
Ja. Aber ein Auto und ein Menschen ist was anderes.
Ist was anderes. Woran entscheidet sich denn, wer von euch beiden fliegt?
Das wird erst nach der Ausbildung beziehungsweise ein paar Monate vor dem Start dann entschieden. Genau wie es entschieden wird, weiß ich auch gar nicht. Ich denke, das wird daran liegen, welche Experimente wir jetzt machen. Insa ist ja Meteorologin, ich bin Astrophysikerin, also haben wir da auch unterschiedliche Schwerpunkte. Vielleicht wird es auch daran liegen, wer jetzt die Ausbildung besser meistert, das ist noch nicht ganz klar.
Okay, es gibt ja bei Preisverleihungen so, wenn jemand einen Film, also einen deutschen Fernsehpreis kriegt oder sowas, immer so einen Moment, wo man dann da sitzt und ist nominiert und dann fällt so das Wort, der hat gewonnen und die anderen müssen dann immer so sitzen und sich freuen und klatschen.
Ja.
Wie wird denn das wenn für dich sein, wenn deine Mitbewerberin gewinnt, hast ich meine,
also
zu Tode betrübt.
Ich kann sagen, ich hatte diesen Moment ja schon. Ich hatte tatsächlich diesen Moment schon. Ich war ja unter den 6 Finalistinnen und dann wurden 2 andere ausgesucht und wir saßen wirklich vor laufenden Kameras da.
Ja, ach wirklich?
Wir saßen da, alle 6. Und dann wurde gesagt, es sind halt eben diese anderen zwei. Das heißt, diesen Moment der Enttäuschung, der auch schwer war, kann ich gern zugeben, den habe ich irgendwo schon hinter mir. Und ich habe dann wirklich ein paar Monate damit gehadert, habe mir gedacht, ah, warum wird denn das nichts? Das ist das zweite Mal und du hast dich jetzt so reingehängt und du warst so nah dran, oh Mann. Und dann habe ich es aber irgendwann einfach losgelassen. Ich gesagt, okay, es war halt nichts, ich konzentriere mich auf andere Dinge. Ich war dann in Japan, habe halt komplett, wollte den Kopf einfach frei bekommen, alles. Und dann in dem Moment, wo ich losgelassen habe, eigentlich kam dann dieser Anruf, hey, Nicola ist abgesprungen, möchtest du doch Astronautin werden? Nicht so was?
Okay, ja, da haben wir ja so einen Schlüsselmoment eigentlich, oder? Also
ja, aber deswegen, also ich denke, ich bin da jetzt schon gewappnet. Für mich ist jetzt alles eigentlich sowieso schon Bonus.
Ist schon gekühlt sozusagen.
Aber es ist auch so, also für uns, und da spreche ich auch für Insa, wäre es das Schlimmste, wenn keine von uns fliegt. Also es wäre sehr viel besser, wenn jetzt Insa fliegt, dann würde ich ihr das natürlich auch gönnen. Klar wäre ich enttäuscht, also wäre sie auch andersrum natürlich. Aber das Projekt würde wenigstens dann ein Erfolg werden. Und das ist für uns das Allerwichtigste.
Astronautentraining, da bist du ja jetzt schon drin. Hast gesagt, du bist Teilzeit-Astronautin-Trainee. Das ist ein super Titel eigentlich, Teilzeit. Was machst du denn da jetzt alles? Also du hast eben schon erzählt, als ich hier ankam, dass du jetzt gerade Flugtraining gemacht hast. Genau. Heute.
Also
wir kommen beide vom Flughafen eigentlich gerade so.
Im Moment ist das Flugtraining der Hauptteil. Also wie gesagt, ich bin Teilzeit Azubi-Astronautin, könnte man auch sagen. Okay. Das heißt, ich mache das alles in 30% meiner Zeit. Und im Moment ist wirklich der Flugschein die Hauptkomponente. Ich habe jetzt vor einem Monat angefangen. Das wird wahrscheinlich so 4 Monate dauern, denke ich. Das heißt, ich büffle fleißig Theorie für den Flugschein. Da ist sehr, sehr viel Theorie. Und mache natürlich dann auch jetzt die praktischen Stunden und praktische Übungen.
Das ist klassischer Pilotenschein.
Also genau, das ist ein PPL. Ich mache das ganz normal bei der Flugschule Jesenwang. Das ist hier in der Nähe von München draußen. Und ich lerne da jetzt so eine kleine Cessna fliegen.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das macht mir total Spaß.
Ich meine, das ist ja sowieso, also da kommen ja sowieso so viele Sachen dazu. Also das ist jetzt erstmal das Ding. Jetzt nochmal so für mich die Frage. Man sitzt doch eigentlich in einer Rakete und fliegt da hoch. Wieso brauche ich denn da einen Flugschein?
Ja, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt die Rakete fliegen kann, das würde ich sowieso nicht. Okay. Da gibt es einen Kommandanten, der dann speziell darauf trainiert ist, die Rakete zu fliegen. Das sind meistens Testpiloten, die wirklich sehr, sehr viel Erfahrung da haben. Es geht einfach darum, diese 3D-Welt zu kennen und sich auch auf viele Sachen gleichzeitig koordiniert konzentrieren zu können, darauf zu achten, dass der Luftraum frei ist, dass man genug Gas hat, dass man hoch genug ist, dass man nicht abdriftet, einfach diese Kompetenzen zu entwickeln.
Dafür schon Erfahrung zu sammeln, eigentlich mit Bewegung durch den Raum irgendwie.
Genau, also man ist ja natürlich im 3D-Raum da auch unterwegs, aber also das Schwierigste finde ich, dass man sich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und das muss man natürlich nachher im Weltraum auch. Da ist die Bewegung natürlich auch schwieriger oder ungewohnter als jetzt auf der Erde, weil man ja die Schwerelosigkeit hat. Und man muss dann aber 1000 Sachen gleichzeitig machen, irgendwie Anweisungen bekommen, dann eine Checklist durcharbeiten und gleichzeitig hier irgendwas schrauben und machen und tun. Und das trainiert man beim Flugschein jetzt.
Und dann gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die du noch machen musst. Also ich kenne das nur so Zentrifugen, da wird man dann im Kreis gedreht, was ich mir alles wie reine Folter vorstelle. Ehrlich gesagt, was hast du denn davon schon gemacht und was droht dir denn dann?
Also ich finde, diese Sachen sind ja die coolsten Sachen.
Ja, gut.
Also was ich schon gemacht habe, sind Parabelflüge. Das war ein super Highlight für mich. Es war ganz, ganz toll.
Muss man erklären. Also da
genau, da ist ein Flugzeug, das ist eine A310, also ein ganz normaler Airbus, eine ganz normale Maschine. Die wird von speziell ausgebildeten Piloten, muss man sagen, gesteuert. Und die geht dann aus dem Normalflug, also aus dem Horizontalflug, steigt die sehr scharf nach oben, beschreibt dann wirklich eine Parabelform, deswegen heißt es auch Parabelflug. Und in dem Punkt, wo die Parabel eigentlich anfängt, wird dann das Gas rausgenommen.
Okay.
Oder zum großen Teil rausgenommen.
Ja.
Und was dann passiert, das ist wie, wenn man jetzt einen Ball leicht hochwirft.
So eine ballistische Kurve.
Genau, dann hat man genau so eine Parabelkurve, dann geht es noch ein bisschen hoch und dann fällt man irgendwann wieder runter. Und in dieser Phase, wo man fällt, ist man im freien Fall und hat dann die Schwerelosigkeit. Und es ist eigentlich mit keinem Gefühl auf der Erde, was ich sonst gehabt habe, zu vergleichen.
Ja, also mir reicht ja schon, wenn ich über den Hügel fahre, irgendwie mit dem Taxi.
Ja, da ist man auch ganz kurz schwerelos.
Ja, genau. Nur nicht ganz so schwerelos vielleicht. Wie waren es die Erfahrungen?
Also es war toll. Es war wirklich, ich habe es mir vorher vorgestellt, ein bisschen wie beim Tauchen. Also ich bin auch schon mal getaucht und da ist man ja auch im 3D-Raum und ist ein bisschen schwerelos. Aber der große Unterschied ist, dass man halt das Wasser nicht hat. Also man kann nicht schwimmen. Und die Leute versuchen dann am Anfang immer zu schwimmen.
Reflexbewegung oder was?
Ja, genau, wie wenn man denkt, also man ist wirklich dann hilflos, wenn man jetzt nicht sich irgendwo festhält oder irgendwo drankommt, hängt man da einfach und kann sich nicht bewegen.
Also es gibt, also das ist ja so, also das heißt, man macht so Abstoßbewegung und das bewirkt aber nichts, weil man kein Material hat.
Genau, also wenn man natürlich irgendwo drankommt, dann stößt man sich ab und dann geht es auch sehr, sehr schnell, da muss man aufpassen, dass man nur ganz leicht sich irgendwie abstupst, weil man sonst direkt irgendwie auf die andere Seite des Flugzeugs knallt.
Okay.
Aber die Bewegungsfreiheit ist schon, also man gewöhnt sich dran, aber am Anfang ist es schon sehr ungewohnt. Und deswegen haben die dann halt auch so Security-Leute dabei, natürlich bei dem Flug, die dann aufpassen, dass die Leute sich da nicht verletzen.
Ja. Das dauert, glaube ich, jede Phase dauert 22 Sekunden, ne?
Genau, also die Schwerelosigkeit ist 22 Sekunden. Die ganze Parabel dauert 1,5 Minuten ungefähr. Mhm. Man hat dann vorher und nachher immer eine Phase, wo man ganz schwer wird, also wo man in den Sitz so reingedrückt wird, wenn es halt ganz steil hochgeht und wenn wieder abgefangen wird.
Das ist schon belastend für einen Kreislauf irgendwie schon, oder? Also ich meine, werden da Tüten rumgereicht? Also
ja, es werden Tüten rumgereicht.
Ja.
Wir haben auch eine Spritze bekommen vorher. Mhm. Also die empfehlen das jedem Erstflieger, dass sie diese Spritze auch nehmen, weil bei Novespace in Bordeaux in Frankreich, wo wir geflogen sind, fliegen die immer direkt 31 Parabeln. Also das heißt, wenn dir nach 5 Parabeln schlecht wird, dann halt nicht an, weil dir schlecht ist.
Nee.
Dann musst du das halt noch durchhalten.
Oh Gott. Ja.
Und deswegen spritzen die halt vorher ein Medikament und das hilft sehr, sehr gut. Also mir ging es super. Das war wirklich toll. Und es war sehr, sehr wenigen Leuten war überhaupt schlecht bei dem Flug.
Oh ja. Und was hast du noch gemacht? Mhm. Auch hier so diese, wie heißt
die
das?
Die Zentrifuge, die habe ich, ich habe die als Gleitschirmfliegerin, war ich schon mal in einer Zentrifuge.
Ah ja,
bis
also 9G. Man sitzt in der Kabine oder sowas, ne? Oder,
ja, also beim Gleitschirmsimulator ist es ein bisschen anders. Da sitzt man sozusagen in einem Gurtzeug, also wie in einem Sitz und wird dann außen auf so einer Kreisbahn rumgeschleudert. Ein bisschen wie im Kettenkarussell, nur extremer.
Nur ein bisschen heftiger.
Ja, genau. Und deswegen kenne ich das halt schon ein bisschen, also da habe ich das ganz gut ausgehalten. Es ist wohl von Vorteil, wenn man klein ist, weil dann das Blut irgendwie nicht so sehr in die Beine geht oder so.
Ja.
Also da hatte ich auch bis 9G schon und das ging ganz gut.
Ist das dann so, wo einem wirklich dann das Gesicht schon so zurückgedrückt wird und so?
Also man kann den Kopf dann, ich konnte den Kopf am Ende bei 9G nicht mehr halten, aber der Kopf hängt so hinten über und es ist von der Muskulatur dann ein bisschen schwierig.
Aber ist das dafür da, um zu sehen, ob du das aushältst? Weil ich meine, du wirst es ja nicht so oft machen, dass du dann, also oder bereitet sich der Körper dadurch darauf vor, auf die Belastung?
Also man kann Techniken lernen.
Ach so.
Also je nachdem, wie der Körper jetzt beschaffen ist, wird einem irgendwann ab, weiß ich nicht, bei manchen Menschen noch schon ab 4G, bei anderen Menschen bei 6, 7G, gehen einfach die Lichter aus. Das heißt, man wird bewusstlos, wenn man nichts dagegen tut. Und wir haben jetzt bei diesem Gleitschirmtraining, haben wir halt gelernt, dass man diese Stoßatmung machen muss. Also man muss alles ganz fest zusammendrücken, sodass das Blut halt relativ weit oben im Körper bleibt und dann so eine Pressatmung machen. Ja, und damit kann man das dann eigentlich sehr, sehr gut aufhalten.
Also sich nicht entspannen, sondern im Gegenteil.
Eben, genau nicht. Weil wenn man sich entspannt, dann geht das Blut direkt in die Füße und dann wird man bewusstlos, relativ schnell.
Und du bist nicht bewusstlos geworden bei irgendeiner Aktion?
Aber ich habe auch diese Pressatmung, also das wird ja dann langsam gesteigert, die fangen ja nicht mit 9G an, das wird langsam gesteigert.
Okay.
Dann übt man diese Pressatmung natürlich und dann kann man das sehr, sehr gut einsetzen, sehr effektiv, dass man eben nicht bewusstlos wird.
Okay, und das ist ja für den Start, ne? Weil das sozusagen der Moment ist später, wo die G-Kräfte am heftigsten auf dich wirken, ist das so? Oder
also ich glaube, die G-Kräfte sind bei der Landung heftiger.
Ach so. Ah, okay.
Also beim Start ist es noch relativ moderat, man hat schon G-Kräfte, aber jetzt nicht so, so wahnsinnig viel. Mhm. Bei der Landung kann es unter Umständen ein bisschen heftiger sein, vor allen Dingen, wenn nicht alles optimal läuft. Also die höchsten G-Kräfte sind es gibt auf der Rakete oben so eine Notfall-Mini-Rakete noch, die im Falle eines Extrem, also eine Explosion oder irgendwas in den Triebwerken, die Kapsel dann.
So ist wie ein Schleudersitz.
Genau, so ein Katapult, aber für die ganze Kapsel.
Ja.
Und wenn das benutzt werden muss, was halt nur im Notfall irgendwie der Fall ist, dann gibt es wohl bis zu 9G. Also dann kann man wirklich diesen extremen G-Kräften ausgesetzt werden.
Okay. Und 9G ist so eine Grenze, die der Mensch halt einfach irgendwie noch vertragen kann und drüber ist einfach dann für alle finito oder was ist, oder warum sagt man immer 9G? Weil das ist
also
ja
die
auch
Zentrifugen,
so
das scheint immer bis 9G zu gehen. Also es gibt sicher Menschen, die können mit Training wahrscheinlich auch noch mehr
Kampfpiloten
noch mehr aushalten, aber 9G ist schon ziemlich heftig. Also ich glaube, das ist immer so die Grenze, die auch getestet wird.
Ja.
Und
okay. Und steht dir noch irgendwas also ähnlich Extremes bevor? Das heißt, du hast also was du noch nicht gemacht hast jetzt?
Nee, also erstmal muss ich jetzt Raumfahrttheorie befüllen.
Okay, also jetzt schon meine Theorie.
Genau, also alle sagen immer, was machst du an tollen Survival-Trainings? Und nee, jetzt steht erstmal, also nach dem Flugschein steht wirklich Crashkurs Raumfahrttheorie an. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Mhm. Wir haben einen Astronautentrainer bei uns im Team, der hat auch schon Alex Gerst für seine erste Mission trainiert. Und mit dem habe ich jetzt einmal ein Modul schon gemacht, also die Basics der Raumfahrttechnik, und da müssen wir jetzt drauf aufbauen noch.
Mhm. Und ist das alles nur Theorie oder musst du da irgendwelche Kabel verbinden oder irgendwas löten oder schrauben oder was?
Ja, also bis jetzt war es nur Theorie. Okay. Wir wollen im Februar, glaube ich, wirklich ein Modul dann auch an einem Mockup von der ISS, also an so einer Nachbildung machen, und dann können wir auch Knöpfe drücken vielleicht. Mhm. Und
ist das dann auch unter Wasser und so? Das habe ich auch schon mal gesehen, dass du so Training machst.
Ja, also das Training, was wir jetzt im Februar haben, nicht. Das wird einfach an einem Mockup sein. Aber wir wollen auch ein Tauchtraining machen, wahrscheinlich ein bisschen später im Jahr, nächstes Jahr, wo man dann Sachen lernt, wie aus der brennenden Kapsel auszusteigen im Notfall, wenn man im Wasser landet zum Beispiel. Mhm. Oder auch ja, einfache Handgriffe einfach unter Wasser zu machen.
Also es klingt alles wahnsinnig spannend und aufregend. Ja, das ist toll. Und so ein universelles, so ein Abenteuerspielplatz auch so ein bisschen, ne? Ja. Ziemlich extrem.
Ja, aber es ist auch viel Theorie dabei, das vergessen die Leute immer.
Ja, ich weiß, es ist. Also das kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall auch denken. Was ist denn, wie denken denn deine Angehörigen oder ja, deine Familie und so weiter darüber? Machen die sich irgendwie Sorgen? Weil es ist ja schon, ne, als Laie denkt man
also
sich so, meine Güte.
Also die haben sich inzwischen dran gewöhnt.
Okay.
Also am Anfang waren meine Eltern tatsächlich ein bisschen so, ich weiß nicht, ob wir wollen, dass du das bekommst, und es ist ja schön. Und die waren dann auch ein bisschen erleichtert, als ich dann, glaube ich, nicht unter den letzten Zweien war. Aber inzwischen haben sie sich dran gewöhnt und verfolgen das alles. Und ich meine, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig schockiert, die kennen mich ja. Also die wissen ja, ich wollte das immer schon machen. Dann habe ich irgendwann mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Da bin ich irgendwann mal alleine durch Afrika getrampt. Also,
die mussten schon viel aushalten.
Genau, die kennen das halt schon. Deswegen, die sind da hart im Nehmen.
Mhm. Kann man denn überhaupt sagen, wie gefährlich ist denn die ganze Nummer eigentlich?
Also ich meine, natürlich gibt es da ein Risiko, das ist ganz klar. Die neuen Anbieter, also SpaceX und Boeing, die arbeiten jetzt mit einer Loss of Crew von 200. Also das ist so die Vorlage, die Auflage der NASA, die sagt, ihr müsst von der Sicherheit mindestens so sein, dass die Chancen, dass Loss of Crew ist halt, dass alle abstürzen, dass die unter 1 zu 200 liegt.
Klingt jetzt, also 1 zu 200 würde mich hier noch nicht beruhigen, ehrlich gesagt.
Also es ist schon relativ gut. Das wurde jetzt so noch nicht geschafft eigentlich. Also es gab jetzt länger, die Sojus zum Beispiel ist sehr sicher in den letzten Jahren. Da gab es in der Anfangszeit einige Unfälle, aber jetzt seit längerem nicht mehr. Die hat jetzt auch irgendwie 135 Starts oder so. Am Anfang gab es ein paar Probleme beim Shuttle. Die hatten ähnlich viele Starts. Die hatten ja dann 2 Verluste.
Ja.
Also die hatten vielleicht 1 zu 70.
Ja.
Aber 1 zu 200 ist so das, womit man im Moment arbeitet. Also okay. Das soll.
Okay, aber das ist sozusagen wirklich, also man muss sich schon klar machen, das ist ein Wagnis, weil es natürlich nicht vergleichbar ist mit irgendeinem Verkehrsverhältnis. Also wenn ich jetzt Flugzeug fliege, ich weiß gar nicht, was da, 1 zu,
das ist
was
weiß ich was. 1 zu 6 Millionen oder
ja,
sowas.
Ja, sowas, genau. Also es ist schon ganz extrem anders. So. Also
ja, natürlich. Es ist was anderes, ob man jetzt in den Weltraum fliegt oder nach Mallorca in den Urlaub.
Ja, klar. Aber mir war einfach nicht klar sozusagen, natürlich, diese zwei Unfälle, war das ein Kriterium, über das du hast du darüber nachgedacht, will ich mich dem aussetzen oder war an welch oder hast du sicher mal, aber an welcher Stelle?
Sehr, sehr spät. Weil wie gesagt, ich habe bis zur letzten Phase, also mit den 6 Finalisten, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich irgendeine Chance habe. Also ich habe mich wirklich auf diese Stelle einfach beworben. Ich habe das bei Spiegel Online habe ich das gelesen. Ich habe gedacht, ach, ich bewerbe mich mal, das wird eh nichts so ungefähr. Mhm. Und dann bin ich halt durchgekommen und bis dahin hatte ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es denn wäre, das zu bekommen, also wirklich Astronautin zu werden. Das war halt immer nur, ich muss jetzt das tun, damit ich in die nächste Runde komme und so weiter. Und bei den letzten 6, da habe ich mich dann wirklich mal auch mal hingesetzt und mir das überlegt, ob sich das für mich dann lohnt, sozusagen. Mhm. Also ich habe dann wirklich abgewägt, okay, das Risiko ist nun mal jetzt 1 zu 200 oder so. Lohnt sich das für das, was ich damit erreichen kann? Und für mich war dann die Antwort ganz klar ja. Weil ich denke, wir werden, also erstmal natürlich für mich persönlich, einfach in den Weltraum zu kommen, das ist es mir wert, aber auch von dieser Aufgabe, die wir in der Öffentlichkeit haben, denke ich, lohnt es sich.
Da auch Pionierin zu sein, das gehört einfach dazu.
Es ist halt nun mal, es ist so, dass wenn man was Neues wagt oder in unbekannte Sphären vordringt, dann ist da einfach ein gewisses Risiko bei. Und wenn wir nichts wagen würden als Menschheit, dann würden wir uns auch nicht weiterentwickeln, dann würden wir nicht vorwärts kommen.
Mhm. Ist da noch, also alle Leute, die man fragt, die irgendwas sehr Wagnisreiches machen, die, wenn man die fragt, ob sie Angst haben, dann sagen sie mir, nee, Quatsch, Angst lähmt und alles so, sondern man hat Respekt, wird dann immer gesagt, ja. Ist bei dir aber irgendwie sowas wie eine Sorge, eine Angst, also ist die noch übrig? Durch welche Dinge, die du jetzt gerade machst, wird was für eine Angst so gelindert? Also ist
Also es ist, ich habe das auch schon gebracht mit dem Respekt.
Ja, ja.
Klar, das sagt man immer so.
Ja.
Also ich kann jetzt die Situation selber so nur vom Gleitschirm fliegen bei mir. Weil wie ich mich dann tatsächlich fühle, wenn ich in der Kapsel sitze, kann ich jetzt einfach nicht sagen, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Beim Gleitschirmfliegen ist es schon so, dass ich auch manchmal Angst habe. Und das ist nicht nur Respekt, sondern es ist wirklich Angst. Aber für mich ist das Entscheidende, dass ich mir dann sage, mit meinem Gehirn, was ich dann anschalten muss, okay, diese Angst ist A, komplett unbegründet, weil ich einfach irgendwo ganz hoch oben bin und runter gucke und denke, oh Gott, aber es ist eigentlich überhaupt keine Gefahr. Oder die Angst ist halt begründet, weil extreme Turbulenzen da sind oder irgendwas. Und dann, was kann ich dagegen tun? Aber für mich ist das Entscheidende, dass ich diese Angst wahrnehme, es aber trotzdem dann weitermache. Und mich davon dann nicht, genau. Also ich finde, die Angst ist auch ein guter Indikator. Also manchmal ist sie wirklich unbegründet, weil es einfach das Gehirn einem sagt, oh, du bist viel zu hoch oben und deine Beine hängen in der Luft und oh Gott. Mhm. Und dann muss ich mir einfach ganz klar sagen, nein, es ist alles gut. Und manchmal ist die Angst halt einfach ein Indikator, der dann einem auch das Leben retten kann. Also die Angst sagt mir dann halt, oh, hier ist gerade nicht so gut, flieg mal lieber wieder weiter weg und flieg mal lieber hier raus. Deswegen, ich würde die Angst gar nicht so verteufeln unbedingt.
Mhm. Was Angst ein nützlicher wird, Instinkt auch sein kann, man muss nur wissen, wie man mit ihr umgeht.
Genau, also Angst wird zum Problem, wenn man sich davon lähmen lässt.
Ja, warst du schon mal überhaupt in deinem Leben in einer Situation, wo wirklich so, also wo du in Gefahr warst, sodass du dich daran nochmal so erinnern kannst? Mhm. Also, weil du gerade gesagt hast, mit diesen Turbulenzen.
Also auch beim Gleitschirmfliegen, da hatte ich einige Situationen, wie ernst die Gefahr jetzt tatsächlich war, ist immer sehr schwer abzuschätzen, definitiv gefährliche Situationen. Also ich bin mal von einem Gewitter geflogen. Es sah aus, als wenn es noch ganz weit weg wäre. Deswegen bin ich dann auch geflogen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, es geht nicht mehr runter. Also wenn ein Gewitter kommt, dann ist es so, dass ein Riesenauftrieb ist überall und es geht einfach nur hoch im Affenzahn. Also mit, ich weiß gar nicht, 5-6 Metern pro Sekunde ging es da hoch. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh, jetzt hast du wirklich mal Mist gebaut. Und ich hing da, es ging hoch, 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 hoch. Es gibt da so eine Abstiegshilfe, man kann dann so runter spiralen, dann kommt man normalerweise sehr schnell runter. Das habe ich dann versucht. Und sobald, man kann die Spirale nicht so lange halten, das ist halt das mit den G-Kräften. Deswegen trainieren wir das auch.
Zu krass.
Genau, sonst irgendwann merkt man halt, es wird schummrig und dann sollte man ausleiten, weil nicht gut, wenn man da dann bewusstlos hängt.
Ja.
Und es ging dann sofort wieder hoch. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich irgendwann auf die Stimme meines Fluglehrers besandt, der gesagt hat, okay, normalerweise drehen wir ja das Steigen ein. Das heißt, wir haben irgendwo eine Thermik, es geht hoch. Und dann drehen wir da, weil wir ja hochkommen wollen.
Ja.
Aber man kann auch sinken eindrehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach irgendwo hinfliegen. Ich habe mir dann überlegt, wo könnte das sein, wo es zumindest nicht hochgeht. Und dann bin ich länger rumgeflogen, habe ich irgendwann mal so einen Punkt gefunden, habe ich gedacht, okay, jetzt spirale ich hier dann runter.
Und du bist während dieser Suche aber immer noch gestiegen, wahrscheinlich sogar noch.
Ja, ja. Aber ich habe gedacht, es bringt ja nichts, dann jetzt hier zu bleiben und hier zu spiralen, weil es geht ja so schnell hoch. Also ich habe dann wirklich überlegt, okay, das Gewitter kommt von da, hinter dieser Bergkante müsste dann so ein Windschatten dann eigentlich auch sein von diesem Saugwind, der das dann ansaugt und da ging es dann auch tatsächlich irgendwann runter. Ja.
Ah, ja. Gut.
Aber ich bin dann wirklich gelandet mit diesen Sturmböen und das war nicht schön.
Mhm. Wir reden auch gleich wieder von was Positivem, aber es geht mir schon auch darum, weil einfach immer wahnsinnig viel natürlich positiv über die Sache geredet wird, aber man muss sich ja eben klar machen, dass das eben auch ein Wagnis ist. So. Was sind denn eigentlich die größten Gefahren und welche Zeiträume oder welche Zeitpunkte während so einer Mission sind die heikelsten?
Also es ist ganz klar Start und Landung. Also wenn man einmal dann auf der ISS ist, natürlich gibt es die sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Meteoriteneinschlags, eines großen. Da gibt es dann auch alle möglichen Sachen, die man machen kann. Die Gefahr ist nie gleich null, das ist klar. Aber bei Start und Landung sind ja auch die meisten Unfälle passiert in der Vergangenheit. So alle großen Unfälle waren eigentlich bei Start und Landung. Das sind einfach die gefährlicheren Zeitpunkte.
weil technisch was schiefgehen kann, wie, und dann gibt's, genau. Ich meine, da ist viel brennbares Material und dann.
Ja, also, oder auch beim Wiedereintritt, es war ja auch mit dem Space Shuttle, das war ja auch beim Wiedereintritt, dass sich da was gelöst hatte und dass einfach die Temperaturen dann zu hoch wurden.
Ja.
Und das ganze Ding dann explodiert ist.
Ja. Freust du dich auch auf diese Momente des Starts, also auf diese extremen Momente, oder sagst du, ach, ich bin eigentlich, wahrscheinlich bin ich froh, wenn es vorbei ist und wenn ich da oben bin? Also.
Ich glaube, sowohl als auch.
Ja,
also, ja. Auf der einen Seite ist es natürlich, so einen Start mitzuerleben oder so eine Landung, ist ein einzigartiges Abenteuer auf der einen Seite. Aber man sagt dann bestimmt auch, wenn man dann auf der ISS angekommen ist, auch gut, alles ist gut gegangen, super, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich ein bisschen entspannen.
Hast du dich mit Astronauten oder Astronautinnen, die schon oben waren, mal unterhalten über diese Situation? Haben die gesagt, wenn sie es dann nochmal gemacht haben, oh, eigentlich, das brauche ich nicht nochmal? Also wie war da so die Wahrnehmung?
Die haben eigentlich alle gesagt, dass das so der Ritt ihres Lebens wäre. Vor allen Dingen, also der Start wird oft als gar nicht so dramatisch beschrieben. Also klar, man ist ein bisschen aufgeregt und sowas, aber man wird ja auch ewig darauf hin trainiert. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass die einen einfach in eine Kapsel setzen und dann geht's los. Man weiß ja ganz genau, was passiert zu jedem Punkt. Und man hat ja auch Checklisten, man ist auch so damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu tun, dass man gar nicht riesen Zeit hat, da irgendwie nachzudenken. Aber was alle sagen, ist, dass vor allen Dingen mit der Sojus, mit der russischen Raumfähre, die Landung relativ hart ist. Also das ist wirklich wohl so ein Höllenritt und man sieht draußen das Feuer und es schüttelt und die G-Kräfte und dann knallt man irgendwann auf den Boden. Es fühlt sich wohl an wie ein Unfall mit einem Tanklaster. Also,
genau. Ich wollte jetzt gerade nochmal genau durchgehen. Also, wie läuft das ab? Das heißt, man sieht das ja immer, da startet eine Rakete hoch. Wie lange dauert es denn, bis man auf der ISS ankommt dann?
Das kommt ein bisschen drauf an. Es dauert nicht so lange, wie man meinen würde. Also, die haben es jetzt in 2 Stunden geschafft. Das war allerdings unbemannt. Jetzt vor kurzem. Das Schnellste, was Menschen jetzt geschafft haben, waren ungefähr 6 Stunden. Was auch sehr schnell ist. Also, da ist man schneller auf der ISS als in New York zum Beispiel, hier aus. Ja. Aber Alex Gerst hat ja jetzt die längere Variante gehabt. Es waren dann 2 Tage. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo genau die ISS ist im Vergleich zum Startbahnhof.
Ja, aber dann 2 Tage, ist das da besonders bequem? Also,
glaube ich nicht, nee.
Ja, das heißt, man sitzt in so einer kleinen Kapsel eigentlich.
Nee, also die haben, haben halt diese Kapsel, die man kennt, also wo die wirklich eingepfercht sind.
Ja.
Da sind die während des Startes, aber die können dann schon nach den ersten 10, 15 Minuten, also wenn man erstmal sicher in der Erdumlaufbahn ist, dann können die da auch da raus, dann gibt es ein Modul, was ein bisschen größer ist. Dann ist dann auch so eine Notdurftoilette und also man kann sich ein bisschen bewegen.
Ich habe schon gehört, dass man da manchmal auch sich in die Hose pinkelt oder sowas, kann das
sein? Ja, klar, also, die haben natürlich Windeln, weil die müssen auch manchmal dann auch schon vor dem Start auch da sitzen und die haben dann zur Sicherheit eine Windel
noch. An.
Ja, aber das hat man beim Gleitschirmfliegen auch, wenn man lange Flüge macht.
Ach so, okay.
Deswegen.
Kennst du alles schon, okay. Genau, und dann kommt man da an und dann dockt man da an und dann ist es so, du hast gerade gesagt, wie lange würdet ihr dann da bleiben? 2 Wochen hast du gesagt? Oder?
Genau, also unser Plan ist so 7 bis 10 Tage, je nachdem, wie das auch von dem Transport her funktioniert. Wir müssen ja irgendwie mit jemandem hochfahren, mit jemandem wieder runterfahren und dann müssen wir uns natürlich auch da dann ein bisschen anpassen, wann die denn dann fliegen.
Und ist das relativ gesehen kurz im Vergleich zu anderen Astronauten?
Ja. Ja, also es ist jetzt eine Kurzmission.
Ja.
Alex Gerst zum Beispiel ist ja jetzt 6 Monate oben. Also auf der ISS sind die Berufsastronauten meistens 6 Monate jetzt da. Ich würde auch gerne für 6 Monate dahin. Das liegt halt ein bisschen an der Finanzierung. Also wenn wir mehr Geld bekommen, dann könnten wir auch länger auf der ISS bleiben und dementsprechend auch mehr Experimente machen.
Könntest du dir vorstellen, auch dass es dir da oben gar nicht gefällt? Mal ganz abstrakt gefragt, dass du auf einmal denkst, ich meine, das ist ein kurzer Zeitraum natürlich. Ja. Ne? Das ist vielleicht ein Kind, das nicht auf Klassenfahrt fahren will, ist halt wenigstens nach einer Woche wieder zu Hause, ist schon okay. Aber hast du vor irgendwas so Respekt, dass du sagst, naja, das könnte mir schon Probleme machen irgendwie?
Also ich meine, der Komfort ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Man hat kein frisches Essen. Ich glaube, das wäre fast das, was ich am meisten vermissen würde, so jetzt bei einer Langzeitmission.
Ja.
Einfach frisches Essen zu haben. Man ist natürlich, also man hat schon relativ viel Bewegungsfreiraum. Die ISS ist ja relativ groß, also wie 2 Fußballfelder oder so. Also man kann sich auch schon bewegen. Aber man ist natürlich dann immer mit 5 anderen Leuten mindestens irgendwo auch eingefercht auf einem relativ kleinen Raum. Ich stelle mir das schon auch anstrengend vor, manchmal natürlich. Aber ich glaube, das wird alles dadurch wettgemacht, dass man sich einfach in jeder freien Minute da ans Fenster setzen kann und die Erde beobachten kann.
Ja, also weil es einfach so eine außergewöhnliche Situation ist. Man immer weiß, es ist sowieso für eine begrenzte Zeit und immer das Positive daran auch irgendwie letztendlich sieht, hat man die Möglichkeit mit den Angehörigen oder so in Kontakt aufzunehmen?
Ja, klar. Ja, also inzwischen, die haben ja da auch Wi-Fi, die haben ihre iPads.
Ach so, FaceTime machen oder was? Oder Skype,
ja,
also oder?
Die Verbindung für jetzt private Sachen ist wohl sehr, sehr langsam. Aber die können dann schon abends nach getaner Arbeit, wenn die Schicht vorbei ist, können die schon auch mal mit der Familie reden.
Ihre privaten Kanäle chatten sozusagen.
Ja, ja,
theoretisch Facebook-Chat machen oder so.
Ja.
Also.
Ja.
Ja, das ist ja irre.
Ja, klar. Okay. Nee, die machen ja auch, also Alex Gerst macht ja auch alles Mögliche auf Twitter zum Beispiel, schreibt dann irgendwelche Tweets und so weiter.
Ja.
Das macht er dann abends oder wenn er gerade mal Pause hat.
Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Für diese Experimente, die da durchgeführt werden müssen, kriegst du da eigentlich einfach nur eine Anleitung oder musst du da als Wissenschaftlerin irgendwie auch eine Kompetenz konkret mitbringen, um die auszuwerten oder wie läuft das ab?
Also die Auswertung würden wir nicht vornehmen. Das ist ja auch bei der ISS, also was Alex Gerst jetzt macht. Da sind ganze Teams von Leuten, die irgendein Experiment bauen und sich dann auch dazu Gedanken machen, was sie machen wollen, was sie forschen wollen, wie das ausgewertet wird. Und am Ende machen die Astronauten dann nur die Handgriffe sozusagen. Also da gibt es eine Prozedur, dann wird die abgearbeitet. Man bringt das Experiment zum Laufen, misst natürlich, macht Aufnahmen zum Beispiel, wie auch immer die Daten beschaffen sind und schickt die dann meistens wieder runter. Also die werden nicht direkt vor Ort ausgewertet.
Das kriegst du, kriegst da aber dann mehr oder weniger eine Anleitung mit, die du auszuführen hast.
Also das ist eigentlich ein bisschen auch das, was wir jetzt, ich bin Astronomin, wenn ich am Teleskop bin, läuft das sehr, sehr ähnlich ab.
Ja.
Dann
bekommst du auch diese.
Wir wissen halt, die möchten das beobachten so und so lange mit der und der Konfiguration und dann machen wir das halt für die.
Es gibt so Klischees, dass Leute sagen, naja, das, was da in der Pfanne ist, das Teflon, das kommt irgendwie aus der Raumfahrt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt.
Teflon tatsächlich nicht, aber alle möglichen anderen Sachen.
Okay, gibt es denn irgendein, also aus der letzten Zeit, um das mal begreiflich zu machen, auch weil oft ja so gefragt wird, warum Raumfahrt, ja, das ist alles so teuer und so weiter. Gibt es konkret, wo du ein Beispiel weißt, das kommt tatsächlich daher jetzt diese Erkenntnis, weil wir da hochgeflogen sind?
Ja, also es gibt viele Erkenntnisse jetzt im medizinischen Bereich vor allen Dingen. Da bin ich allerdings jetzt nicht die Expertin.
Ja.
Was mich besonders beeindruckt, ist, dass MRT wohl aus der Raumfahrt kommt. Also ich musste ein MRT machen, weil ich einen Bruch hatte irgendwo. Und das kommt wohl tatsächlich aus der Raumfahrt.
Oh ja.
Also das hätten wir sonst nicht.
Das hätten wir nicht hingekriegt. Also
vielleicht hätten wir es irgendwann hinbekommen.
Aber das ist
wie auch zum Beispiel Digitalkameras kommen ja aus der Astronomie. Die kommen von den CCDs. Das wird dann oft noch weiterentwickelt von der Raumfahrtanwendung darüber hinaus. Aber so die Grundidee kommt aus der Raumfahrt zum Beispiel, ja.
Also euer Projekt, dieses Die Astronautin, das ist ja das bringt natürlich gesellschaftlichen Fortschritt einfach als Aktion. Aber welchen gesellschaftlichen Fortschritt kannst du dir oder siehst du in der Raumfahrt? Also was kann die Raumfahrt für die Menschheit so tun auf so einer gesellschaftlichen Ebene?
Also es wird ja immer gesagt, und dem stimme ich zu, dass das die Menschen zusammenbringt. Also auf der Internationalen Raumstation leben ja also im Moment Russen, Amerikaner, ein Deutscher, also alle verschiedenen Nationen leben da einfach zusammen und arbeiten auf engstem Raum zusammen. Da gibt es sozusagen keine Nationalitäten. Da wird nicht geschaut, du bist Amerikaner, du bist Deutscher. Da wird geschaut, okay, du hast dieses Projekt und das Projekt und daran arbeitet ihr jetzt gemeinsam. Das ist nicht auf die Raumfahrt beschränkt. Das haben wir in der Wissenschaft genauso. Also ich arbeite ja auch jeden Tag mit Leuten aus der ganzen Welt. Aber es ist sicher auch, es ist also auf jeden Fall mit einem Kriterium, dieses zusammen, dann glaube ich auch auf den Planeten zu blicken als Ganzes, ist für Astronauten jetzt, es gibt ja diesen berühmten Overview-Effekt, dass man eben nicht die Länder sieht, man sieht ja die Grenzen nicht.
Ja, man wird sich nicht klar, dass es diese Grenzen eigentlich nicht gibt.
Nee, die gibt es ja
ausgedacht.
Die sind artifiziell.
Ja.
Und einfach den Planeten als Ganzes wahrzunehmen, ist schon sehr wichtig. Und natürlich haben die Astronauten da irgendwie eine Vormachtstellung, weil die das mit eigenen Augen sehen. Aber es ist dann die Aufgabe der Astronauten, dass sie das auch kommunizieren und dass sie diese Faszination und diesen Gedanken dann mit den Menschen auf der Erde teilen.
Ich stelle es mir auch fast ein bisschen frustrierend vor, wenn man oben war und kommt zurück und erzählt das zwar. Jeder hat diese Geschichte schon mal gehört, aber dass das halt dieses Nachempfinden nicht geleistet werden kann, egal mit welchen. Ich glaube, selbst wenn man ein IMAX-Kino unsere Erde sieht oder so einen Film, wo man halt wirklich in so einer scharfen Qualität das sieht, es bleibt immer wahnsinnig abstrakt. Also für mich ist es
ja, also man kann sich dem schon annähern. Also ich merke das ja auch bei Fotos, wenn ich jetzt, gerade Kinder sind da sehr empfänglich für, wenn man denen Videos oder Fotos zeigt, ich glaube, die können sich das dann schon auch sehr gut auch bildlich vorstellen selber.
Ja. Und ich glaube, gesellschaftlich ist es auch ein Thema, weil eben diese gemischte Gruppe in das Wagnis geht oder auch weg vom Planeten und das, ja, und eben nicht hier einfach in einem Institut zusammensetzt, ist natürlich ein bisschen gemütlicher.
Und vor allen Dingen, wenn man weiterkommen will, das sieht man jetzt auch bei den ganzen geplanten Mars-Missionen. Das ist ja dann nie ein Land, was diese Mars-Mission machen wird. Das ist immer eine Verbindung von vielen verschiedenen Ländern, die sich dann zusammentun
weil's und gemeinsam ist, so eine Mission machen. Weil wir es anders nicht schaffen können.
Sozusagen. Eben, genau. Ja.
Was machst du denn eigentlich, also was ist denn als Astronomin dein Gebiet, womit du dich beschäftigst? Primär.
Ich arbeite an pulsierenden blauen Unterzwergsternen.
Ja, das habe ich schon mal gehört, dass du das tust. Ja. Ja.
Genau, okay. Also das sind sehr kleine, sehr heiße Sterne. Die sind im Endstadium, also die sind im Stadium vor den weißen Zwergen. Und die pulsieren, das heißt, die werden größer und kleiner oder heißer und kälter. Und diese Pulsationen kann man dann beobachten. Und was ich halt besonders faszinierend daran finde, ist, dass wir die Pulsationen benutzen können, um in den Stern hineinzuschauen. Also das kennt man ja von der Erde, Seismologie heißt das. Da kann man die Erdbeben nutzen, um jetzt die unterschiedlichen Schichten, zum Beispiel die Dicke zu messen oder wie diese Schichten beschaffen sind bei der Erde. Und wir machen genau dasselbe bei den Sternen. Das heißt dann Asteroseismologie, also Sternseismologie. Und das machen wir.
Ja. Okay, das ist natürlich sehr, sehr dinglich, ja, also und sehr wissenschaftlich. Und du hast ja vorhin schon erzählt, dass diese Serien und Filme oder was auch immer früher eigentlich nicht so dein Ding waren. Das heißt, diese eher popkulturell vielleicht geprägten Fragen nach, können wir mal irgendwo weiterhin oder gibt es außerirdisches Leben oder solche Sachen? Ja, da lachst du schon, klar. Ist das, sind das aber, also ich meine, man kommt sich da natürlich als Laie immer so ein bisschen dämlich vor, aber das ist ja, der Laie denkt über sowas nach und du denkst darüber nach, was im Innern von einem Stern ist. So, ne? Und denkst dir so als Laie, ja, ist interessant, aber was interessiert mich das eigentlich? Also was interessieren dich diese romantischen Fragen des Weltraums gegenüber eigentlich auch? Oder ist das was, wo du immer so ein bisschen denkst, naja, also Leute.
Es ist ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich schon über die romantische Schiene da reingekommen.
Ja.
Also ich war wirklich eine typische Astronomin. Ich habe mir den Sternenhimmel angeschaut. Ich hatte da als Kind mein Fernglas, habe die Sternbilder gemalt.
Ja.
Ich bin ganz klassisch über diese Schiene reingekommen, nicht über jetzt die Physik oder die Chemie, wie andere Kollegen. Deswegen diese Faszination war immer schon da. Ich habe die jetzt nicht jeden Tag bei der Arbeit. Das ist klar. Also ich schaue mir da nicht jedes Mal meine Daten an und denke über die großen Fragen des Lebens nach. Aber also was jetzt gerade Aliens oder so angeht, ich denke schon, dass es irgendwo Leben geben wird. Das ist ganz klar. Vielleicht sogar in unserem Sonnensystem. Das wäre dann sehr, sehr einfaches bakterielles Leben zum Beispiel. Es gibt sicher auch irgendwo.
Das würde dich auch nicht mehr überraschen, oder wirklich?
Nee. Ja. Also jetzt auf dem Mars sogar gibt es ja jetzt wieder die Hypothese, dass da in diesen unterirdischen Meeren, dass da eventuell irgendwelche Bakterien leben könnten noch. Also man hat noch nichts nachgewiesen jetzt im Sonnensystem oder überhaupt irgendwo. Aber die Möglichkeit besteht noch. Es könnten auch andere Zivilisationen existieren, das glaube ich sogar. Die Frage ist, ob die dann so nah an uns sind, dass wir irgendwann mal mit denen kommunizieren können.
Und du glaubst das, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, oder was?
Ja, weil es gibt ja Milliarden von Galaxien.
Ja, ja.
Also da muss es irgendwo auch eine Zivilisation geben, die es halt weit gebracht hat, wahrscheinlich auch weiter als wir.
Und wenn man eigentlich mal so rational drüber nachdenkt, ist es ja auch in dieser Menge dann fast schon wahrscheinlicher, dass es das gibt, als es nicht gibt. Oder also die Vorstellung, dass wir so ein total singuläres Ding wären, die ist ja eigentlich fast noch schwerer vorstellbar, oder? In dieser Größe.
Deswegen, es fragen mich auch mal alle, glaubst du an Außerirdischen? Sage ich ja, aber nicht jetzt unbedingt, dass die wie in Independence Day da vorbeikommen,
New
York flach machen. Also die werden, ich weiß auch, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass in unserer Galaxie überhaupt anderes hochentwickeltes Leben existiert. Und sobald man dann zur nächsten Galaxie springen muss sozusagen, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man überhaupt mit denen in Kontakt treten kann.
Was ist denn die Alternative eigentlich, wenn du jetzt das Rennen, verlierst ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff, aber wenn du nicht hochfliegst, was machst du dann? Machst deinen Job einfach weiter?
Ja, also ich bin ja jetzt auch noch in meinem Job, ganz normal. Ich habe auch das Riesenglück hier, dass sie mich unterstützen. Also wenn ich jetzt irgendwie 2 Jahre rausgehen würde, um als Astronautentraining dann Vollzeit zu machen, könnte ich auch meinen Job hier dann einfach weitermachen, ob es klappt oder nicht. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Stress. Also ich nehme das jetzt alles mit. Ich lerne fliegen. Mir macht auch diese Medienarbeit sehr viel Spaß. Ich denke, ich werde auch in dem Bereich dann weiter was machen, ob es jetzt was wird oder nicht mit dem Flug. Und wenn ich einmal das Training durchlaufen habe, dann kommen mir vielleicht auch andere Möglichkeiten, noch in den Weltraum zu kommen.
Wollte ich gerade sagen. Also es gibt, das ist für dich dann nicht erledigt, so wenn du jetzt da, sondern also, du sagst halt, du hast ja das Training hinter dir. Also wer weiß, was noch passiert.
Alles, genau. Ne? Und also die Raumfahrt öffnet sich gerade sowieso wahnsinnig in den privaten Sektor. Da kommt ja immer mehr, also jetzt Boeing, SpaceX sind die ersten, aber es wird immer privater, es gibt immer mehr Initiativen. Also warum sollte es dann nicht irgendwann später nochmal klappen?
Ja. Für das Vorhaben ist das ja irgendwie gut, glaube ich, aber siehst du das auch kritisch? Also gibt es da auch kritische Punkte darüber, dass das so privatisiert wird? Siehst du das
also
auch
was ich
Weise?
Kritisch sehe, ist, wenn die Raumfahrtagenturen sich jetzt wirklich zurückziehen würden. Was ich glaube nicht der Fall ist. Also wir beobachten das ist ein bisschen wie auch in der Astronomie lustigerweise. Bei der ESO haben wir halt angefangen, die großen Teleskope zu bauen als ESO. Wir haben ja sehr viele europäische Mitgliedstaaten. Ja. Und einige der Teleskope, die wir halt gebaut haben und auch betrieben haben, sind inzwischen kleine Teleskope geworden, weil die Teleskope ja immer größer werden. Das heißt, die sind jetzt relativ klein. Und da ist es jetzt so, dass wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr die ESO, also jetzt nicht mehr diese Zusammenkunft von diesen ganzen Ländern, um das zu betreiben. Das geben wir jetzt einfach an die Universität und die betreibt das dann. Und ich glaube, so wird das in der Raumfahrt auch sein. Das heißt, die NASA sagt sich jetzt, okay, die NASA hat relativ viel Geld und in der Kollaboration mit der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur und der russischen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die wirklich großen, teuren Projekte, wie zum Beispiel eine Mars-Mission oder eine Mondkolonie oder sowas. Und die privaten Leute, die dann meistens weniger Geld zur Verfügung haben, die machen dann die kleineren Sachen. Also die machen dann vielleicht vermehrt Satelliten, Menschen in die Erdumlaufbahn bringen und so weiter.
Mhm. Könntest du dir vorstellen, wenn auch auf eine größere Mission zu gehen, also eben sowas wie, also ob das jetzt in Frage kommt oder nicht, aber so eine längere, so eine Mars-Mission zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde total gerne zum Mars. Ich wollte ja immer die erste Frau auf dem Mars werden, das will ich immer noch. Mhm. Also bei einer Mars-Mission, sofern sie halt gut geplant ist und solange das Ganze seriös ist natürlich, wäre ich sofort dabei. Was ich nicht machen würde, ist so eine One-Way-Mission. Glaube ich. Also es gibt ja dieses Mars One hieß das, glaube ich. Das war so eine Initiative, dass die Leute zum Mars schicken wollten, aber also One Way, ohne Rückfahrticket. Also die sollten
um
dann
sich
auf dem
niederzulassen
Mars
und aufzubauen und die Ersten zu sein.
Genau. Also erstens denke ich, dass es dafür noch zu früh ist. Ich glaube nicht, dass wir da schon so weit sind, dass die Menschen dann lange überleben würden, sozusagen. Aber es würde mir auch sehr, sehr schwer fallen, einfach diesen Planeten für immer zu verlassen.
Ja. Aber diese Fragen stehen ja im Raum, genauso wie diese rein theoretisch in der Zukunft, diese Generationen-Raumschiffe oder sowas, ne, wo man sagen muss, wenn man wirklich weit weg will, dann müssen da Leute auf Raumschiffe und da ihr Leben verbringen und dann die Nachkommen sozusagen darauf vorbereiten, das weiterzutun und so. Und das sind einfach die einzigen Möglichkeiten, wirklich weite Reise bisher irgendwie da.
Ja, natürlich. Und das hat die Menschheit ja auch schon oft gemacht. Also als die Europäer nach Amerika gegangen sind oder was, es war ja auch so, sind ganze Familien losgezogen. Ja. Das ist ja dann auch was anderes, glaube ich, wenn man mit der ganzen Familie loszieht und dann sagt, okay, auf in ein neues Leben.
Ja.
Das könnte ich mir dann auch vorstellen, aber ich denke, das ist noch in relativ weiter Zukunft.
Okay. Letzte Frage. Ich habe mich gefragt, kannst du jetzt vielleicht noch nicht so wirklich beantworten, aber ich vielleicht haben dir das Kollegen oder zukünftige Kolleginnen irgendwie erzählt, wenn man oben auf der ISS ist und guckt so runter, könnte ich mir vorstellen, dass man eine ganz andere Form von Heimweh auch bekommen kann. Kann das sein? Also weil man ist dem irgendwie so nah und man hat aber diese Rückreise auch noch vor sich, die natürlich ein Risiko behaftet ist und da muss man dann durch und das ist, glaube ich, eine besondere Situation. Und da haben die da Kollegen was erzählt. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, also was ich jetzt gehört hatte, das Extremste war wohl, also NASA-Astronaut, ich glaube, es war sogar Michael Collins, der dann um die Hinterseite des Mondes geflogen ist, während Neil Armstrong und Buzz Aldrin ja gelandet sind. Und der war dann, der hat das gar nicht mitbekommen, der hat die Mondlandung nicht mitbekommen, weil der ja im Funkloch da sozusagen auf der anderen Seite des Mondes im Dunkeln in dieser Raumkapsel saß. Und der war wirklich alleine. Also erstmal war er alleine in der Raumkapsel, der hat die Erde auch nicht mehr gesehen, der war ja hinter Mond, der hatte keinen Funkkontakt zur Erde. Also das ist dann wirklich
das war nie ein Mensch einsam, eigentlich kann man
das glaube ich auch.
Ja.
Und auf der ISS, natürlich ist man nochmal anders weg, als wenn man jetzt in ein anderes Land einfach reist. Aber die Erde ist ja auch mal da. Also man sieht ja auch immer die Erde aus dem Fenster.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, inwieweit da das Heimweh überhaupt zum Zuge kommt. Man fliegt ja dann alle 90 Minuten
Auf der anderen Seite, wenn man, also ich meine, für dich ist das vielleicht alles anders, ich stelle es mir nur so vor, weil ich glaube, durch die Entfernung wird das ja auch, also es gibt ja diese Bilder, die man überall sehen kann auch, und ich kann kaum herstellen, dass, wenn man jetzt die Sahara sieht oder man sieht Europa oder so, das ist so, das sieht so, das sieht nicht aus, wie wenn man das sagt, das sieht übrigens da hinten ist Paris, denkst du dir so, ja, das ist eigentlich nur ein Punkt. Also das ist wahrscheinlich auch wirklich abstrakt, ne? Das ist schwer vorstellbar. Ja.
Also man hat es ja ein bisschen im Flugzeug. Ja. Das ist halt wie ein Flugzeug, nur natürlich noch viel extremer.
Ja. Ja. Was ist das, worauf du dich am allermeisten freust, wenn es so ist, wenn es passiert?
Also ich freue mich darauf, die Schwerelosigkeit mal länger als 22 Sekunden ausprobieren zu können. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und am meisten freue ich mich einfach darauf, wirklich diesen Overview-Effekt selber auch zu erleben und unseren Heimatplaneten von außen zu sehen.
Das, was alle sagen, was immer das Zentralste ist für alle Astronauten.
Ja. Also ich glaube, das ist wirklich das, was einen als Menschen dann auch verändert am meisten.
Okay. Vielleicht quatschen wir nochmal, wenn du wieder da bist.
Ja, sehr gerne.
Okay. Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Susanne Randall. Wenn ihr an weiteren Informationen zur Initiative Die Astronautin interessiert seid, findet ihr diese unter dieastronautin.de. An dieser Stelle möchte ich euch auch noch eine Empfehlung geben. Es gibt verschiedene Smartphone-Apps, die euch darüber informieren, wann ihr von eurem Standort aus in den Abendstunden die ISS mit den eigenen Augen beobachten könnt. Die Apps geben euch eine kurze Nachricht darüber, zu welchem Zeitpunkt die Raumstation am Himmel zu sehen ist. Sucht einfach im Apple App Store oder bei Google Play nach ISS. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Elementarfragen loswerden wollt, freue ich mich über Feedback per Mail unter nicolas.semak@4000herz.de oder über Twitter, mein Handle dort ist @nsemak. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Ich und meine Kollegin bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz produzieren auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Möller zum Beispiel unterhält sich in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck.
Also sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte gerne gemocht werden, ist gar keine Antwort. Und das muss ich mir nur wieder klar machen.
Ist das am Anfang so etwas, was verführerisch ist, also dass man Dinge macht, für die man gemocht wird?
Ja, ist immer verführerisch. Ne? Man wird ja, glaube ich, alle Politiker wollen lieber gemocht als gehasst werden. Aber ich habe jedenfalls in meinem politischen Leben erlebt, dass der Weg, akzeptiert zu werden, gemocht ist ja eigentlich gar nicht entscheidend, sondern akzeptiert zu werden, nur durch den Konflikt kommt. Indem man dahin geht, wo Widerspruch ist und wo man sich Widerspruch abholt und wie man damit umgeht. Dass man nicht zurückbrüllt, sondern sagt, okay, ich sehe deinen Punkt, aber du wirst verstehen müssen, dass ich einen anderen Punkt eben auch machen muss. Und das erkläre ich dir jetzt nochmal. Und das beharre ich und immer wieder. Und das verschafft dann am Ende Akzeptanz, vielleicht Respekt, wenn es gut läuft. Nur sich wegzuducken, die angenehmen Sachen zu machen, ist politisch der Weg in die Bedeutungslosigkeit.
Das gesamte Gespräch findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von Amy One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Produktion von 4000 Hertz.